Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Diese Woche soll sich entscheiden, ob die blau-schwarze Koalition kommt oder nicht kommt, respektive ob der nächste Bundeskanzler dieser Republik Herbert Kickl werden soll. Und das genau 25 Jahre, nachdem es die erste schwarz-blaue Koalition damals gegeben hatte, unter heftigen Protesten sowohl im In- als auch im Ausland. Warum plötzlich so gemacht wird, als würde diese Koalitionsverhandlungen spitz auf Knopf stehen und was vielleicht eine Mehrheit der Bevölkerung möchte, das möchte ich jetzt IFDD-Chef und Meinungsforscher Christoph Haselmeier fragen, den ich jetzt per Zuschaltung begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Chefredakteurin, und danke für die Einladung.
Herr Haselmeier, ich fange es erst einmal damit an, dass in den letzten 24 bis 48 Stunden plötzlich vor allem von FPÖ-Seite eine Dramatik in das Ganze hineingebracht wurde, dass die Verhandlungen spitz auf Knopf stünden, dass das jetzt Tage der Entscheidung wären. Tatsächlich treffen sich am Montag und am Dienstag auch die Parteichefs von ÖVP und FPÖ. Glauben Sie, ist das Verhandlungstaktik, um vom jeweils anderen mehr rauszuholen, oder ist da wirklich irgendwie Sand ins Getriebe gekommen?
Schauen Sie, das ist in Wirklichkeit so, wie bevor es das Feuerwerk gibt, ja, da brutzelt so quasi dann die Rakete, und ähnlich ist es auch hier bei den Koalitionsverhandlungen. Das heißt, man versucht noch natürlich die letzten Pflöcke einzuschlagen, das meiste herauszuholen, die Freiheitliche Partei gleich auch wie die ÖVP, aber in Wirklichkeit geht es eher darum, nun dieses Haus fertig zu bauen. Da scheint man schon sehr weit zu sein, aber das wird dann noch aus meiner Sicht wohl noch die komplette Woche brauchen, vielleicht auch noch die nächste Woche, weil man hat wahrscheinlich morgen, übermorgen mal sowas wie einen Rohbau. Aber wir beide wissen ja, in einem Rohbau kann man noch nicht einziehen.
Das ist wahr, hoffentlich wissen das auch die Verhandler, aber grundsätzlich heißt das, Sie glauben schon, dass diese Koalition zustande kommen wird, also Blau und Türkis.
Man hört zum Beispiel heute aus ÖVP und aus FPÖ-Kreisen, und das sehr hochrangig, dass man auf einem guten Weg ist und dass man bemüht ist, die Probleme, die es teilweise noch gibt, und es gibt noch da wie dort Meinungsunterschiede und Auffassungsunterschiede, dass man die durchaus lösen kann, aber man scheint zumindest auf einem guten Weg zu sein.
Jetzt hat man den Eindruck, und dass das auch jenseits des typischen Pokers und Nervenkrimis, der immer in solchen Verhandlungen eben stattfindet, das haben Sie ja eh angedeutet am Anfang, das kennen wir auch von anderen Couleurs, aber grundsätzlich merkt man schon, dass das Misstrauen zwischen FPÖ und ÖVP immens ist. Das war auch immer etwas, das zwischen ÖVP und SPÖ der Fall war, und das hat eigentlich diesen Koalitionen nie gut getan. Worauf kann man sich da einstellen bei diesem Misstrauen zwischen Blau und Türkis?
Ja, eine Liebesheirat wird es wohl nicht werden, aber das waren auch frühere Koalitionen nicht. Dementsprechend ist eine Koalition immer auch nur ein Kompromiss. Es ist aber auch wichtig, dass sich beide Parteien auch finden, nämlich auch darin finden, inhaltlich, was sie dann der eigenen Wählerschaft auch verkaufen können. Und dementsprechend auch hier die jeweiligen unterschiedlichen Positionierungen. Am Ende wird es aber darum gehen, wenn diese Regierung zustande kommen sollte, wie es derzeit aussieht, dass man schon auch in der Öffentlichkeit nicht streitet und dann sehr rasch schon einmal die ersten Projekte umsetzt.
Jetzt ist es so, dass einige in der FPÖ erzählen, ich habe heute auch dieses Duell Robert Miesig-Heimo Leposchitz, wo der Heimo Leposchitz offen sagt, die FPÖler hätten in den Verhandlungen seit ungefähr 9 Tagen den Eindruck, nachdem die ÖVP am Anfang alles abgewunken habe, sei sie plötzlich selbstbewusster geworden und hat plötzlich angefangen, sämtliche Punkte laut FPÖ zu blockieren. Jetzt ist mein Informationsstand, Sie kennen ja auch die ÖVP Niederösterreich gut, dass das sehr viel mit der niederösterreichischen Gemeinderatswahl zu tun hat, wo die ÖVP aus ihrer Sicht weniger verloren hatte als vermutet und die FPÖ weniger dazu gewonnen hat, auch als angenommen. Wie sehr spielt das Ihrer Meinung nach jetzt eine Rolle und ist das Taktik oder könnten Sie der ÖVP zutrauen, dass sie bei Grundwerten dann sagt, na sorry, da gehen wir nicht drüber, dann stehen wir lieber auf?
Es ist schon der ÖVP zuzutrauen, dass sie am Ende des Tages noch aufsteht. Und hier gibt es zum Beispiel einen Knackpunkt. Das eine ist die Europäische Union und das Verhältnis von Österreich zur Europäischen Union. Das andere, das haben Sie auch berichtet bei OE24, war definitiv auch das Thema United Nations, Sprichwort auch UNO, ja, auch genannt. Und dementsprechend, wenn man sich hier nicht finden würde, dann wäre das aus meiner Sicht schon noch am Ende ein Knackpunkt, wo dann die Volkspartei wohl den Verhandlungstisch eis, noch immer so etwas wie eine Europapartei, dass sie diesen Verhandlungstisch dann verlassen würde. Zu Niederösterreich, natürlich, Sie haben es angesprochen, ist man jetzt selbstbewusster, weil man sagt, das eine sind die Umfragen, aus dieser Ecke komme ich ja, das andere sind dann die realen Wahlergebnisse. Auch hier hat sicher die ÖVP durchaus recht. Am Wahltag lag man ja rund nur 2,5 Prozentpunkte auseinander. Heute sagen die Umfragen etwas anderes, aber wie gesagt, das eine ist eine Umfrage, das ist immer nur eine Momentaufnahme und das andere ist das reale Wahlergebnis. Und dementsprechend glaube ich zwar nicht, dass es noch so scheitern könnte, aber es gibt schon, wie gesagt, diese Knackpunkte, speziell bei der ÖVP, Thema Sicherheit, Europa, Internationales, wo es sich noch spießen könnte.
Ich glaube ja auch nicht, dass es noch scheitern könnte, aber sollte es doch scheitern, frage ich Sie jetzt auch als Demoskop, also als Meinungsforscher, in der FPÖ ist man der Meinung, die ÖVP könne sich Neuwahlen gar nicht leisten. Stimmt das oder könnte die ÖVP, wenn sie jetzt aufsteht und sagt, naja, wir zeigen da eine Konsequenz, weil wir haben uns weder von, aus deren Sicht, von den Marxisten Babler einlullen lassen, noch von, noch einmal aus Sicht der ÖVP, von den rechtsradikalen Blauen irgendwie über den Tisch ziehen lassen, wir sind die Mitte und mit einem neuen Spitzenkandidaten in eine Wahl ziehen, hätten die da irgendeine Chance oder würden sie einfach eiskalt abgestraft werden?
Wenn es nach den Freiheitlichen gehen würde, geht man dort eher davon aus, dass man die ÖVP bei einer Neuwahl eiskalt erwischt. Ich wäre aber äußerst vorsichtig, weil bei einer Neuwahl, und Sie haben es ja schon angedeutet, kann es auch neue Player auf dem Spielfeld geben. Und die Spieltheorie, die ist dann durchaus neu. Gleichzeitig hat Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag, das heißt, auch er wäre dann gescheitert in Wirklichkeit. Und man weiß auch nicht, ob nicht neue Bewegungen noch zusätzlich auftauchen. Das heißt, da kommt eine Dynamik ins Spiel, die nicht berechenbar ist. Das heißt, die vernünftigere Variante, und das ist auch das, was sich die Menschen auch wünschen, ist, dass Österreich eine stabile Regierung bekommt, ja, die dann zumindest 5 Jahre versucht, gut für das Land zu arbeiten.
Mhm. Dieses Risiko könnte ja auch ein Grund sein, warum die FPÖ, und Sie kennen ja die FPÖ recht gut, am Ende doch mehr nachgibt, als es den Anschein hat.
Nachgeben. Es müssen beide Parteien nachgeben. Die Freiheitliche Partei wie die Volkspartei, wie schon früher im Interview angeführt, keiner der beiden Parteien hat eine absolute Mehrheit. Dementsprechend braucht es einen Kompromiss von der Regierung. Und auch eine Regierungsbildung ist immer ein Kompromiss. Am Ende des Tages nichts viel mehr als gebe ich dir, gibst du mir. Und dann kommt es zu einem Abtausch. Wichtig ist aber, dass sich beide Parteien abgeholt in Wirklichkeit auch fühlen, ja, und dass man auch für das eigene Wählerklientel, um die geht es ja auch, dass man die auch hält, die einen gewählt haben, noch im Herbst, dass man hier inhaltlicher Natur Dinge umsetzen kann und nicht diametral einen dreifachen Salto noch rückwärts macht, das zum Beispiel bei den Freiheitlichen zum Beispiel das Thema ORF-Abgabe.
Mhm. Sie meinen, da muss die Haushaltsabgabe tatsächlich fallen, weil sonst hätte Herbert Kickl ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.
Sie verstehen mich richtig, die muss fallen, zumindest muss es einen Zeitraum geben. Heuer kann sie nicht fallen, 2025, da muss man schauen, wie es mit dem Budget ist, aber zumindest 27, 28 muss diese fallen, sonst hätte unter anderem die FPÖ ein Glaubwürdigkeitsproblem, die ÖVP hätte ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man zum Beispiel von der UNO austreten würde, das würde auch nicht gehen und ist in Wirklichkeit auch sinnbefreit.
Es ist sinnbefreit, weil die UNO relativ wenig eigentlich zu melden hat. Also ist diese ganze Debatte nicht ganz nachvollziehbar, die die FPÖ da offenbar vom Zaun gebrochen hat.
Stimme ich Ihnen zu.
Wie? Entschuldigung.
Ich stimme Ihnen zu.
Ja, also es ist ein bisschen sonderbar. Was wären denn noch so Red Flags, also Sachen aus Ihrer Sicht, die quasi richtig schädlich wären, entweder für ÖVP oder FPÖ, wenn sie das nicht durchkriegen würden oder wenn sie das beschließen würden im Sinne ihrer Wähler?
Es gibt hier das Thema Haushaltsabgabe schon angesprochen. Das betrifft die Freiheitliche Partei. Dann das Thema Euro-Austritt, EU-Austritt. Das wäre ein Thema, wo die ÖVP ein Riesenproblem damit hätte. Die große Frage wird dann am Ende noch sein, was passiert mit Sky Shield. Da gibt es ja die Absicht, das durchzuführen, auch die neutrale Schweiz ist dabei. Das heißt, da wird es wohl einen Kompromiss geben. Da pocht die ÖVP eher auf Sky Shield, aber die FPÖ sagt ja, das geht zum Beispiel gar nicht. Auch hier wird spannend, wobei die Bevölkerung eher gegen Sky Shield eingestellt ist, weil sie schlichtweg nicht versteht. Ja, so, und weil es einfach zu wenig erklärt wird in der Öffentlichkeit.
Das kann sein, aber gleichzeitig ist es natürlich Teil des Wahlprogramms der ÖVP, muss man dazu sagen. Die ÖVP hat monatelang erklärt, wenn Sky Shield nicht käme, und Sie haben es richtig angesprochen, selbst die Schweiz will da dabei sein, das ist ein europäisches Luftabwehrsystem, wäre das quasi ein Sicherheitsrisiko für diese Republik? Also wie soll die ÖVP das dann legitimieren, wenn sie plötzlich sagt, okay, wir verzichten drauf?
Legitimieren kann ich es immer mit der Neutralität, indem ich sie noch schärfer auslege. Also am Ende komme ich zwar dort raus, ob das sinnvoll ist, wenn alle anderen europäischen Staaten, inklusive der Schweizer, dort mit dabei sind, ist die eine Frage. Die andere ist aber, dass wir so etwas aus Sicht der Österreicherinnen und Österreicher sind wie eine Insel und ein bisschen sowas wie militärisch und neutral, die Rosinenpicker, jetzt werden wieder einige schimpfen, aber nach dem Motto, na, da werden uns ja schon die anderen verteidigen und vielleicht auch den Luftraum sichern und so weiter. Also rauskommen tut man. Dann geht es natürlich auch um die Bankenabgabe, da scheint es zumindest Bewegung zu geben, dass auch die Banken hier einen Beitrag auch leisten. Eines ist klar, was zum Beispiel auch noch eine rote Linie wäre, ist, wenn die Freiheitlichen, was sie meines Wissens derzeit nicht getan haben, plötzlich Erbschaftssteuern fordern würden oder noch zusätzliche Abgaben, wie gesagt, da könnte die ÖVP nicht drüber, aber in Wirklichkeit scheint es so zu sein, mit Ausnahme jetzt der internationalen und der Europapolitik, wo wir schauen müssen, wie sich es jetzt noch entwickelt, dass quasi der Rohbau zumindest sehr stabil gebaut scheint.
Schon zum Abschluss, die FPÖ hat ja teilweise ihren Aufstieg in den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, immer wieder mit Dellen, aber dann ging es immer wieder nach oben, auch geschafft, weil sie immer ein bisschen so Schutzpatronin der vermeintlichen oder tatsächlichen kleinen Leute gespielt hat. Von dem, was man hört, ist das natürlich ein Programm, das sehr kompatibel wäre mit ÖVP und NEOS in Wirtschafts- und Sozialpolitik, aber jetzt nicht unbedingt das vertritt, was zum Beispiel Jörg Haider ewig lang versprochen hätte, dass er der Schutzpatron der kleinen Leute sei, aber auch nicht das Bild dessen entspricht, was der frühere Sozialsprecher der FPÖ namens Herbert Kickl einst vertreten hatte.
Ja, auf der einen Seite wird man wohl, wenn man zusammenfindet, zumindest beim Thema Migranten, Asylanten, Menschen, die nicht in Österreich geboren sind, wird man hier massiv hineinfahren. Ja. Auch diskutiert man, dass es Und Sie wissen, vor 10 Jahren gab es ja die große Flüchtlingswelle 2015. Die hätten jetzt Anspruch auch auf die Staatsbürgerschaft. Also da wird man versuchen reinzufahren. Aber eines ist es wahrscheinlich nicht. Es ist jetzt nicht dieses große Sozialprogramm. Im Gegenteil, ich denke hier eher...
Kurz, dass ich Sie da kurz unterbreche, aber dass die FPÖ bei Law and Order und Anti-Ausländer scharf ist, ist bekannt. Aber das ist jetzt nicht dasselbe wie Sozialpolitik oder ein Einsetzen für kleinere und mittlere Einkommen.
Das hat indirekt mit der Sozialpolitik zu tun, weil natürlich Pensionen bzw. Die ganzen Unterstützungen, Sozialleistungen, ja, natürlich auf dieses Konto gehen. Das heißt, die Frage ist, kann ich es freischaufeln und für etwas anderes verwenden oder kann ich so oder so freischaufeln und muss dafür aber das Budget stopfen? Das wissen wir Stand heute schlichtweg noch nicht. Und dann ist der Knackpunkt, was passiert mit den Sozialleistungen, was passiert mit den ganzen Arbeitslosen? Ist es theoretisch auch möglich, dass man zusätzlich auch weiterhin zuverdient, wenn man arbeitslos ist, ja oder nein? Also, und auch ein weiterer Knackpunkt sind unter anderem auch die kleineren Pensionen, ja, wie die sich auch weiterentwickeln. Auch da gibt es natürlich noch Unklarheiten und final auch, und das hat auch mit Sozialpolitik zu tun, wie sieht es dann mit dem Arbeitslosengeld aus? Ja? Wer hat überhaupt Anspruch darauf? Da kommen wir aber wieder zurück zum Thema Ausländer. Wer hat wann wie Anspruch? Ja? Auch das wird spannend und vor allem auch Pensionsalter. Wann gehen wir in Pension? Weil die letzte Reform, die gab es ja unter Schwarz-Blau in den Nullerjahren, von der wir heute noch profitieren. Nur auch hier wird man in Wirklichkeit weitere Reformen machen müssen. Das heißt, aus meiner Sicht muss man das Pensionsalter für Frauen wie auch für Männer weiter anheben. Auch das spießt sich dann auch wieder beim Thema Soziales.
Ja, das wird spannend, wie die Wähler der FPÖ das alles beurteilen. Danke, Christoph Haselmeier, für dieses Interview.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.